Magnetic Organization System.
Deutsche Bahn.
In-App.
Nimble Quest.
Google Plus Fotos.
Tobi Leaked.
SkyDrive.
The Social Radio.
Satellite Eyes.
Wetter-Apps.
Sonnet.
Geek Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zur 14. Folge des Geek Talks im Jahre 2013. Heute wieder im Trio. Mit dabei ist der...
Guten Abend, Martin. Der Florian ist dabei. Dottin aus Florian Krakau aus nicht Offenburg, sondern aus der Nähe von Pforzheim heute. Und ich sitze auf einem Balkon und friere.
Ja, dann frostige Grüße nach Pforzheim. Hier ist der Tobi. Einen wunderschönen guten Abend.
Guten Abend, Tobi. Ja, dann beginnen wir doch gleich mit einem Nachtrag. Der Florian hat letztes Mal ein bisschen über die Stränge geschlagen.
Totalen Quatsch erzählt. Ich habe zu schnell geklickt auf meinem iPhone und meinte natürlich mit dem Schutz der Apps nicht den Datenschutzbereich, sondern die richtige Einstellung unter Allgemein und dann Einschränkungen. Da kann man einstellen, welche Apps im Zugriff sein dürfen für die Kinderchen oder für andere Haushaltsmitbewohner. Und somit pardon dafür und my bad.
Genau. Wer das nachhören möchte, ab Minute 1 circa von der letzten Folge 13.13 wäre das.
Schon so schnell so viel Schrott erzählt. Eieiei.
Dann wollen wir uns doch verbessern. Sprich, wir haben ein Thema, das ich vor 2 Wochen eigentlich schon mal im Kasten hatte. Da hat es aber dann mit der Aufnahme nicht ganz geklappt, wo wir dann schlussendlich unsere Sonderfolge mit dem Tobi und mir von Passwörter eingespielt haben. Ich habe damals über das MOS gesprochen, das Magnetic-Organisationssystem. Tobi, du kennst das auch?
Mittlerweile kenne ich es auch, ja. Ich habe es lieben und schätzen gelernt, ja.
Genau, das sind ja, gibt's ja schon länger in Weiß und Schwarz aus Plastik. Es ist so ein kleines Dreieck quasi, leicht gewölbt mit einem Magneten drin, das euch den Kabelsalat auf dem Schreibtisch ein bisschen, wie sagt man dem so schön, aufräumen soll oder ein bisschen Ordnung in den Kabelsalat bringen soll. Bis anhin oder immer noch habe ich die Cable Drops von Blue Lounge. Die habe ich für die Kabel, die ich nicht ganz so oft brauche, aber diejenigen, die ich täglich brauche fürs iPhone, den 30-Pin-Connector oder für das iPad Mini, den Lightning und auch für die ganzen Windows- und Android-Smartphones, die USB-Kabel, die Mini- oder Micro-USB, die kann man da dran befestigen. Heißt zum einen, die magnetischen Apple-Dinger halten von alleine, für die anderen gibt es so eine, wie sagt man dem, Silikonlasche, wo ein Stück Magnet drin ist, wo man dann um das Kabel rumwickeln kann. Vielleicht, wer es ein bisschen genauer haben möchte, auch mit Bilder und Video, auf dem Gadget Blaser Blog habe ich ein Review dazu geschrieben und ein Video gemacht. Da könnt ihr euch es in Bild und Ton anschauen.
Hört sich durchaus sinnvoll an, ja.
Sehr praktisches Teil.
Ja, was ich vor allen Dingen gut finde gegenüber diesen etablierten Cable Drops, sage ich mal, man muss es nicht festkleben, man kann es einfach nur auf den Schreibtisch stellen. Besonders das Teil aus Aluminium hat ein hohes Eigengewicht und man muss halt das nicht irgendwo festkleben wie diese Cable Drops und man verschandelt nicht seinen Schreibtisch mit irgendwelchen Klebespuren. Da bin ich ja nicht so Fan von, irgendwie wo was drauf zu kleben, das mag ich ja nicht so.
Genau, eben wie ich gesagt habe, gestartet haben sie mit Schwarz-Weiß und du hast angesprochen, das Silberne. Über Kickstarter haben sie $6,850 gesucht und 29.000 und ein paar zerquetschte bekommen. Und jetzt gibt es das Ganze eben aus Aluminium. Tobi und ich haben das ja vor kurzem bekommen. Und das ist schon nochmals ein Stückchen, wie sagt man dem, wertiger.
Ja, es passt wunderbar in die Apple-Welt, also zu den Apple-Produkten durch das Aluminium passt es halt wunderbar halt zu dem Produkten aus dem Hause Apple. Das ist halt ganz interessant. Bloß wer jetzt keinen Mac hat etc. oder einen PC oder was weiß ich, keinen Wert auf Aluminium legt, für die sind natürlich auch die Kunststoffprodukte ganz interessant letztendlich.
Passt auch zu meinem Acer, das ist ja auch ein Ultrabook, das ja halt bekanntes, ein ähnliches Design hat, und da passt es auch perfekt dazu. Also es gibt auch in der Windows-Welt solche Dinge. Aber wie du sagst, eben, man hat die Auswahl zwischen den ganzen. Hast du irgendwelche Unterschiede bemerkt zwischen dem alten quasi oder den alten beiden und dem neuen?
Ich glaube, das Aluminium ist etwas, logischerweise durch die Materialwahl, etwas schwerer.
Gewichtiger, ja.
Sonst habe ich persönlich keine Unterschiede gemerkt. Was ich noch als klitzekleinen Kritikpunkt anmerken muss: Die Magnete scheinen in dem Gerät oder in dem Produkt nicht gleichmäßig verteilt zu sein. Das heißt, in diesen äußersten Ecken sind wahrscheinlich die Magnete untergebracht und in der Mitte ist die Magnetwirkung nicht so stark. Also man muss es schon gezielt auf die drei Ecken dementsprechend positionieren, das Kabel, damit dementsprechend auch dieser Magneteffekt sicher einsetzt. Das habe ich jetzt so festgestellt.
Genau, ich habe es eines davon meinem lieben Kollegen und Programmierer von Gadget Blaser geschenkt. Und er meinte auch, dass mir erst dann aufgefallen, dass wirklich halt das auf der Seite mehr haftet. Merkst du vor allem beim Lightning-Kabel, was er ganz extrem hält, wenn ich das auf der Mitte hinlege, es rutscht dann, je nachdem wie ich es halte, zieht es schnell irgendwie in einen der drei Ecken rüber.
Hm. Vielleicht ein Verbesserungsvorschlag, man hätte in der Mitte halt auch noch ein Magnet unterbringen können. Das ist als ein gleichmäßiges magnetisches Feld letztendlich existiert, aber okay.
Vielleicht haben sie es auch bewusst weggelassen, man weiß ja nie, wie nah das dem Monitor kommt. Also bei mir ist es nicht unbedingt allzu weit weg vom Monitor. Und da sind ja Magnete nicht immer ganz so gern gesehen.
Ja, okay, stimmt. Obwohl, naja.
Aber eben.
Die haben sich irgendwas dabei gedacht, was wir vielleicht noch nicht eingerechnet oder mitbedacht haben.
Auf jeden Fall ein geniales Gadget, was Ordnung bringt. Und das, um das geht's ja. Vielleicht noch ganz genial, man kann es auch kleben, wenn man möchte. Es hat ja so ein Zweiklebeband mit dabei. Ist vor allem gedacht, um es an der Wand hinterm Schreibtisch oder rechts oder links vom Schreibtisch anzumachen. Kann auch noch sehr interessant sein, damit man die Kabel gar nicht auf dem Schreibtisch hat.
Mhm, ja.
Und eben mein Kollege, er hat es so gemacht, dass er das von der Schreibtischlampe, das Stromkabel, das Ein- und Ausschaltknöpfchen oder das Kästchen so dran befestigt hat. Da muss es nicht immer unter dem Schreibtisch hervorkramen. Mhm. Ist auch eine gute Möglichkeit. Was nicht funktioniert, das wurde ich gefragt, ob die normalen Stecker, also diejenigen, die in die Steckdose gehen, die halten nicht dran. Zumindest nicht die, die ich getestet habe.
Also du meinst die Stromstecker, also ganz normalen...
Das Gegenstück, genau. Das, was eigentlich nicht da dran gehört, laut Moss. Und ja, logischerweise eben, die sind halt zu groß.
Mhm. Ja, zu wenig Magnet. Zu schwer, ja, ist klar.
Genau. Und wie der Tobi immer so schön sagt, wie hoch ist denn der Beschaffungswiderstand, sprich Preis?
Anschaffungswiderstand,
sage ich immer. Das war's, pardon. Mhm.
Ja, immer diese Fremdwörter. Das Ganze kostet aktuell... $19,95.
Und ist auch außerhalb von Kickstarter zu beziehen.
Das Silberne gibt es, glaube ich, noch gar nicht offiziell zu kaufen, Tobi?
Glaube ich nicht. Nein, die Schwarzen und Weißen logischerweise schon, das Silberne so noch nicht. Das Kickstarter-Projekt ist, glaube ich, zwar schon abgeschlossen, aber ich glaube, die Auslieferungsphase ist noch nicht...
Man kann es vorordnen, sehe ich gerade. $39,95, also gerade einen doppelten Preis, das Aluminium-Device.
Okay.
Ja, auf jeden Fall. Über Amazon.com gibt es schon. Deutschland und so habe ich es bis jetzt nicht gesehen. Oder am falschen Ort gesucht.
Ja, wie auch immer.
Genau. Auf jeden Fall ein geniales Gadget. Und ja, passt. Die Deutsche Bahn... Ist die bei euch positiv belegt oder negativ?
Es kommt immer darauf an, welche Strecke man fährt, an welchen Tag man fährt.
Und wen man fragt.
Und wen man fragt, es darf nicht zu warm, es darf nicht zu kalt sein.
Nicht haben wir schon Winter.
Unsere Probleme. Ne? Also klimaanlagentechnisch gibt es da einige Probleme. Also man muss da schon auf gewisse Eventualitäten eingerichtet sein. Also
aber ich würde sagen, Tobi, international betrachtet ist dann das ein Jammern auf sehr hohem Niveau.
Ja, aber ich fahre doch in Deutschland Bahn und nicht in Timbuktu.
Stimmt auch wieder. Okay. Dementsprechend sind auch die Preise. Huh.
Ja. Ja, eben. Ne? Also du musst schon ein Survival-Kit dabei haben, wenn du heutzutage mit der Bahn fährst.
Du bist aber eher mit Auto unterwegs. Ich glaube, dorthin ist mehr der öffentliche Verkehr.
Ich bin der öffentliche und der Rollerfahrer. Ich bin ja jetzt auch 4,5 Stunden mit dem Roller von Offenburg nach Pforzheim getackert am Montag über die schöne Schwarzwald-Hochstraße. Ich habe ja sonst keine Hobbys. Und da,
kann man machen?
Ja, muss man nicht.
Muss man aber nicht.
Na, es ging. Also bis auf, dass mir fast die Arme oder vielmehr die Fingerkuppen oder die Finger an sich und die Füße abgefallen werden, weil es wirklich sehr schattig war da oben. Ich habe da das ein oder andere Video gedreht auf der Spitze dieses Berges, wo dann wirklich noch kniehoch Schnee liegt. Ja, war ein Spaß. Aber ich stehe drauf. Also Rollerfahren und öffentliche Gedings hier und so. Ja, der Tobi ist da gar nicht so der Fan. Ich weiß.
Du, ich bin 5 Jahre lang regelmäßig an jedem Wochenende mit der Bahn gefahren und ich könnte darüber eine eigene Podcast-Serie machen, was ich in der Bahn erlebt habe. Also ich habe
ja,
auch schon meine
Erfahrungen.
Warum
hast du es denn nicht? Da gibt es doch das Thank You for Traveling Buch und der ist fein raus.
Ja, der ist fein raus. Also ich habe auch meine Erfahrungen mit der Bahn. So ist das nicht.
Genau, also das sind so meine Eindrücke, die ihr jetzt wiedergegeben habt, was ich so höre oder besser gesagt lese meistens über die Bahn. Man hört ja fast immer nur das Negative, selten was Positives.
Das ist generell, glaube ich, ein deutsches, wenn nicht sogar europäisches Problem oder eine Eigenart, sagen wir es mal so. Ja.
Aber jetzt habe ich mal beim Cashi auf dem Stadt-Bremerhaven-Blog was Interessantes gelesen. Sie wollen ihr ihr Datenverbindungsnetz besser ausbauen, das mobile Netz in Zügen. Aktuell sind es, glaube ich, 255 ICE-Züge, die Breitband-Internet technisch ausgestattet sind, dass man auch mobil surfen kann. Und das Angebot möchten sie stark ausbauen.
Ich meine, wir haben das Jahr 2013 und da kann man auch mal sowas machen. Also, ja.
Ja, plus es soll ein eigenes Entertainment-Portal entstehen, was die Bahn da anbietet dann.
An dieser Stelle möchte ich nochmal einen Schaffner zitieren, der mir dementsprechend im Zug begegnet ist. Ich habe ihn nur freundlich gefragt. Das war ein ICE der ersten Generation. Gibt es denn hier auch eine Steckdose? Dann sagte er, Originalzitat: Junger Mann, dieser Zug ist 15 Jahre alt. Ich bin froh, dass er überhaupt noch fährt.
Schön.
Ja, also das zum Thema Technik in ICE-Zügen.
Fast noch nennenswerter in dieser ganzen Meldung finde ich ja unten den Absatz, also den letzten beim guten Kashi. Essensbestellung am Platz. Also ja, ich kann dann quasi meinen überteuerten, Also überteuert ist er nicht und ich stehe ja total drauf. Also wenn Florian ICE fährt, dann ist pauschal ein Besuch im Restaurant angesagt, weil da lernt man die interessantesten Menschen kennen. Und dann wird eben auch ein Butterkuchen bestellt. Kennt ihr das? Also Butterkuchen und so? Der wird dann von der Deutschen Bahn in der Mikrowelle warm gemacht. Und ja, jetzt kann ich am Platz sitzen bleiben und den bestellen. Aber nein, ich würde trotzdem den Gang ins Restaurant anstreben, glaube ich. Tobi, hast du es auch gemacht oder bist du nach wie vor so menschenscheu und so?
Ich bin menschenscheu, das weißt du doch.
Dann, da rappelt irgendwas in der Kiste hier.
Ja, das wird wahrscheinlich dein Handy sein, was du nicht auf Flugmodus gestellt hast.
Nö, ja, nee. Heute bin ich das mal nicht aus dem Schweiz. Ja,
gut, dann kann das nur aus der Schweiz kommen.
Es rattert in der Schweiz, ha?
Es rattert in der Schweiz, ja, nicht im Karton.
Genau, also die Deutsche Bahn macht quasi in Zügen Updates und die In-App-Käufe gibt es bei Apple. Und die sind erfolgreich, wie man lesen kann. Laut neuester Studie werden 76% der App-Store-Umsätze durch In-App-Käufe generiert.
Sorry, dropping here. Schlumpfbären machen Umsatz, jawohl.
Es sieht ganz so aus.
Zeigt aber auf der anderen Seite auch, dass die Käufer mittlerweile bereit sind, in welcher Couleur auch immer. Also würde mich mal interessieren, wo da vielleicht der Großteil liegt, weil ich bin sicher, dass du das wieder an der Spitze des Eisbergs abzählen kannst, welche Apps da wirklich cashen, also sprich in-App cashen. dass man das runterbrechen könnte auf 5 bis 10 Apps, die da wirklich den Hauptanteil dieses Kuchens kassieren, würde ich mal so behaupten.
Gut, das ist ja meistens so bei solchen Statistiken.
Ja, Angry Birds Thema und so. Ja.
Genau. Aber eben, ich finde es faszinierend von Leuten, die ich kenne, die sagen, ich würde mir nie mehr eine Spielkonsole kaufen, weil ich kann ja für 1, 2, 3 Währungseinheiten ein Spiel kaufen und dann bin ich glücklich. Und dann frage ich so, was für Spiele denn? Dann kommt bla 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 und dann, ah ja, In-App. Und ja, habe ich auch schon gemacht, aber nur so 2, 3 Mal. Und dann so Ende Monat kam dann mal so ein SMS, du, es waren 50 Franken drauf. Ja, da kannst du ein großes Game für die Xbox oder PlayStation was auch immer kaufen.
Wie heißt denn das neue Game von den Machern von Tiny Tower und Plane Blub? Sag mal, Nimble irgendwas? Finde ich gerade raus. Erzähl mal weiter.
Gut, aber man muss ja bei diesen In-App-Käufen ja auch noch differenzieren zwischen verschiedenen Geschmacksrichtungen. Also es gibt ja Spiele, da kann man ja durchaus die Spiele auch ohne In-App-Käufe absolvieren, also ohne Zusatzleistungen. Man muss halt nur länger spielen und mehr Zeit investieren. Und
einfach langsamer, genau.
Genau, und das finde ich ja noch in Anführungsstrichen vertretbar. Also da kann man hinterstehen, hinter solcher Art von In-App-Käufen. Und es gibt ja halt die In-App-Käufe, wo man gar nicht weiterkommt, ohne dass man dementsprechend zusätzliche Dinge kauft. Und das finde ich wiederum verwerflich. Also es gibt da also nach meiner Meinung, oder die gibt es ja faktisch, gibt es halt diese zwei Richtungen. Und wie gesagt, da muss man halt so ein bisschen differenzieren, um da jetzt ein bisschen Licht ins Dunkel reinzubringen. Und was ich halt schade finde, dass viele Firmen halt mit dieser Abzocke in ganz großen Anführungsstrichen gestellt mit Abzocke, damit halt versuchen, Geld zu machen, dass jetzt die Kinder irgendwo ein Spiel haben und den draufdrücken und sich jetzt mal eine Schubkarre voll Schlumpfbeeren kaufen und dementsprechend die Eltern die Kreditkarte oder die Click-and-Buy-Konto belasten jetzt letztendlich, weil es spielen halt viele Kinder mit dem Ding und die wissen gar nicht, was sie da machen letztendlich.
Wobei, ich muss da ganz kurz reingerätschen, Tobi, ist es nicht so bei In-App-Purchase, dass du angehalten wirst, das Kennwort einzugeben?
Wenn du es innerhalb von, sag mal, wenn der Vater das Game kauft und innerhalb von gewissen Anzahl Minuten wird das verlängert, wenn du wieder was kaufst. Nach einer gewissen Anzahl Minute kommt das wieder.
Ah, und da kann schon viel passiert sein. In der Zeit kann schon einiges ein Cash geflossen sein.
Aber grundsätzlich ist es schon so, bis die Kinder da mal drankommen, vor allem wenn sie nicht am selben Tag und gleich innerhalb von kürzester Zeit draufgehen, dann kommt Passwort, das ist richtig. Und es gibt ja, wie du letztes Mal auch gesagt hast, Florian, die Möglichkeit von In-App-Käufen generell zu sperren.
Ja.
Da finde ich dann eben wieder die Kinderecke von Windows Phone um einiges besser, weil da sind sie im geschützten Bereich und da gibt es die nicht, die In-App-Käufe.
Die haben ja sonst nichts, genau.
Nee, aber ja, wie Tobi sagt, es gibt solche und solche. Es sind halt immer richtig. Einzelne, die über die Stränge schlagen und die bringen dann die schlechte Publicity drauf.
Ja. Das stimmt. Ich meine, die Firma, die ich eben meinte, heißt nimblebit.com und das Spiel ist noch nicht prominent verlinkt auf der Website von ihnen. Das ist natürlich ein Defizit. Jetzt geht mal wieder mein iTunes auf. Ja, und da wirst du angehalten, weil du spielst das Game. Das ist so eine Art Mischung aus Snake, Tetris, nee, das ist Quatsch. Snake Rollenspiel, nein. Du hast eine Party of Helden und läufst halt im Kreis. Also sprich, kannst mit den Cursor-Tasten oder eben mit Wischgesten auf deinen iOS-Gerätschaften, gibt es aber auch für Mac das Game, kannst du die Heldengruppe leiten und jeder Held kann halt einen anderen Move machen. Und der Knackpunkt bei dem Spiel ist einfach, dass wenn du es bis in Level 5 geschafft hast, was schon nicht gerade wenig ist, dann verreckst, musst du halt irgendwie die Coins reinwerfen. Und die Coins gehen ziemlich schnell aus und dann heißt es In-App-Purchase. Also um weiterzukommen, ne, shopp dir mal dein schönes Budget.
Werden wir natürlich gerne auch verlinken in den Shownotes.
Wie immer.
Dann gehen wir weg von Apps. Gut, die befinden sich auch in der Wolke, aber es gibt einen neuen Cloud-Dienst. Barracuda hat einen neuen Dienst ins Leben gerufen, copy.com. Habt ihr das auch schon außerhalb meines Anstupsen an euch mitbekommen?
Außer deinem Anstupsen an uns kriegen wir doch gar nichts mehr mit, Poughkeepsie. Nee, habe ich wirklich noch nicht mitbekommen, muss ich jetzt meiner Schande gestehen.
Ob die Schande jetzt so groß ist, ist da die Frage. Wie schön hat Tobi doch gesagt, noch ein Cloud-Dienst.
Muss das denn sein? Aber du bist ja unsere Cloud-Schlampe, hätte ich bald gesagt. Du meldest dich auch bei jedem Cloud-Dienst ein, habe ich festgestellt.
Ich sage bei jedem Cloud-Dienst nicht noch einer, genau. Ich habe ja mit Dropbox ganz zu Beginn begonnen und hatte meine Freude daran und habe da auch lang bezahlt, bis ich irgendwann gemerkt habe, dass ich die bezahlte Variante gar nicht brauche, weil ich so viel Free Space
hatte. Ich wollte gerade sagen, weil du so viele Leute überzeugt hast, ebenfalls Dropbox zu nutzen. Ich habe vor kurzem auf die 200 Gigabyte Variante upgraden müssen, aber egal.
Da habe ich mich ja befreit und vor allem auch aus dem Grund, weil ich immer mehr iCloud nutze und als Zweitdienst die SkyDrive für meine ganzen Windows-Geschichten. Da gibt es ganz schöne Möglichkeiten darüber. Und ja, jetzt gibt es halt noch einen neuen, eben den copy.com, 5 GB for free. Und wenn man über den Link geht, den wir da platzieren werden, gibt es zu Beginn nicht nur 5, sondern gleich nochmals 5 obendrauf. Und für jeden Geworbenen bekommt man natürlich auch nochmals die 5, so das typische Verhalten von neuen Cloud-Diensten.
Ja, aber muss das denn sein? Noch eine Cloud? Oder aus welchen Gründen meldest du dich denn jetzt bei jeder Cloud an oder bist du jetzt überall dabei? Also ich bin traditionell nur bei Dropbox und bei Box. Und bei Dropbox habe ich 175 GB mittlerweile frei durch glückliche Umstände. Dropbox-Nutzer der ersten Stunde. Und da bin ich glücklich. Also ich brauche nichts anderes, weil Dropbox so funktioniert, wie ich es im Moment brauche.
Ja, ist bei mir auch so, vor allem weil ja viele Apps auf diesem Dropbox aufbauen oder bevor es die iOS, also die iCloud gab, auch Synchronisationsmöglichkeiten darüber angeboten haben. Und halt seit immer mehr Dienste darüber, auch über die iCloud gehen, gehe ich ein bisschen weg von Dropbox. Und weshalb Copy? Keine Ahnung, weil ich mich grundsätzlich bei all diesen Diensten mal anmelde und das Ganze mal ausprobiere, schaue, wie das funktioniert. Es hat eine sehr schöne Android-App, das gibt es auch eher seltener.
Das stimmt. Ja. Ja,
das hat mir gefallen und mein Ziel ist es da irgendwie möglichst schnell mal auf die 50 bis 100 Giga zu kommen, um, du weißt ja, Tobi, kennst es ja von dir selber, ein weiteres Backup zu haben. Ich möchte da meine Hauptbilder dann in die Cloud backuppen, zum 4., 5. Mal, so in etwa.
Ja, spätestens die Bilder der Kinder kann man nicht oft genug backuppen.
Genau, also das ist der ganze Grund, weshalb, weil sonst wirklich, wie du sagst, Tobi, noch mehr Clouds brauchen wir nicht.
Hast jetzt übrigens einen bezahlenden Kunden mehr, einen registrierten erstmal. Bezahlt, muss man gucken.
Auf jeden Fall, wen es interessiert und wer zusätzlich die 5 Giga haben möchte, wir werden den Link natürlich in den Shownotes packen und ja, dann könnt ihr euch ja selber austoben. Für was könnte man das sonst noch brauchen? Tobi, keine Idee.
Backup.
Ja, Sicherheitskopien der Urlaubsfilme. Oder wie heißt es immer so schön? Wenn von.
Ja. Ja. Eben, ich habe auch der eine Dienst, den, wie hieß er, Box.com, glaube ich, da gab es ja mal irgendwie 50 Giga mit dem HTC One X, war das, glaube ich, dazumals. Und da habe ich die GeekTalk-Aufnahmen drin als Backup.
Ah, das ist auch geschickt. Ja, ich habe heute vom Steffen gelernt, wenn man so ein HTC hatte, gab es auch mal bei Dropbox irgendwie.
Bei Samsung auch, beim S3 gab es auch 50 Giga, 25 Giga.
50 Gigabyte, aber nur limitiert auf 2 Jahre. Das sollte man noch dazu erwähnen. Genau,
aber gut, in 2 Jahren sind doch 50 Giga eh nichts mehr wert.
Kommt immer darauf an, was du backuppen willst.
Das Ganze steigen wird, so meine ich. Nichts wert, aber ich denke, die Zahl nimmt auch radikal zu.
Gut, aber zum Thema Backup, da habe ich demnächst noch einen kleinen Bericht, den ich im Moment noch nicht fertig und valide habe, dass wir ihn veröffentlichen können. Aber da mache ich mal eine kleine Rechnung auf, was man alles dementsprechend machen kann, wenn man keine Cloud haben möchte, aber ein externes Backup haben möchte, also ein Offsite-Backup mit einem eigenen Server. Das heißt, was kostet ein eigener Server im Monat mit voller Kontrolle, mit vollem Zugriff? Und da gibt es demnächst nochmal einen kleinen Bericht von mir, weil an dem Projekt bin ich gerade dran, weil in der Nähe von mir ein Dienstleister aufgemacht hat, wo ich auch selbst Zugriff habe auf die Geräte. Also ich kann selbst meinen Mac Mini dorthin bringen und es wird auch ein Mac Mini werden und kann dementsprechend selbst meinen Server pflegen und warten und habe da eine sehr schnelle Verbindung und da kommt dann wahrscheinlich ein Mac Mini hin mit einer Thunderbolt-RAID-Lösung dran und schiebe dann da meine Backups drauf und werde mich dann verabschieden von irgendwelchen Cloud-Diensten und habe dann nur einen Server unter voller Kontrolle.
Liegt nichts mehr in Amerika.
Genau. Ja. Oder in Timbuktu und wo es sonst noch aufschlagen könnte. Interessant, Tobi. Ja, halt uns mal auf dem Laufenden.
Da bin ich wirklich gespannt, weil für mich wird so eine Backup-Lösung auf einem eigenen Server gebastelt aktuell. Da gerne vergleichen dann, Tobi.
Ja, ne, ich habe mich da absichtlich für ein Mac Mini-System entschieden, weil das ist relativ solide Hardware und kann super schnell ersetzt werden. Das heißt, wenn der jetzt irgendwie sich die Karten legt, das Teil, dann geht man in den nächsten Schweinemarkt und holt sich den Mac Mini, stöpselt den an, spiegelt die Software drauf und hat dann innerhalb von einer Stunde ein solides System.
Ist wieder alles so, wie es vorher war.
Richtig. Also Mac Mini hat den Vorteil, die Hardware ist identisch, wenn er in einem gewissen Zeitraum sich befindet. Und das ist halt der große Vorteil, warum ein Mac Mini als kostengünstige Serverlösung. Und man kann ihn relativ simpel selbst modifizieren, sprich eine SSD rein, sprich Arbeitsspeicher reinstecken und man hat einen relativ potenten Client-Server.
Das heißt, unterm Strich widersprichst du meinem Bruder, der gerade einen Artikel vorbereitet für so ein anderes Blog, das wir demnächst starten werden. Er hat einen Artikel geschrieben zu einem Windows-Server, sprich zu Hause zu hosten, eben was du sagst, die Cloud selber zu machen. Und sorry, ich muss da mal wieder raushängen lassen, die 100 Mbit Upload-Leitung bei mir zu Hause in diesem Offenburg bietet halt die Bandbreite, dass ich das machen könnte. Also auch selber. Ich brauche dafür kein Rechenzentrum, behaupte ich mal. Und ja, da bin ich, wie gesagt, gespannt drauf und freue mich immer über Argumente, die auch dagegen sprechen, dass mein Bruder da irgendwie so eine Windows-Kiste zusammen konfiguriert. Ich weiß, jeder Linux-Admin kriegt jetzt gerade fette Pickel im Gesicht. Aber,
heißt, du bist nicht bei Telekom.
Ich bin bei der Telekom und ja, ich bin mal gespannt, wenn die meine 200 Mbit Down und 100 Mbit Ableitung irgendwie auf 75 Giga im Monat begrenzen, dann...
Wird das dann lustig, denke ich doch, oder?
Richtig, richtig. Nee, also ich will gar nicht sagen, dass ich den Traffic mache momentan. Ich müsste mal wieder meine Fritzbox Logs reingucken, wie viel ich momentan wirklich durch die Gegend schiebe effektiv. Aber ich behaupte, es ist nicht ganz so viel. Nur trotz allem, also...
Spätestens mit dem Server kommst du dann sicherlich an gewisse Grenzen.
Das stimmt wohl, vor allem wenn du dann halt so 2 bis 4 Busenfreunden Zugriff gibst auf diesen Server und die dann eben Dateien umverteilen können von A nach B, ohne ihr C dazwischen schalten zu müssen, wird es interessant, durchaus.
Das spricht dann schon eher zur richtigen Tobis Lösung, denke ich mal. Das würde ich dann nicht gerne zu Hause haben.
Vielleicht auch das, wobei, Tobi, bei deinem externen Hoster, vielleicht kannst du schon ein bisschen leaken, zahlt man da auch für den Traffic irgendwo anteilig oder ist das pauschal abgegolten?
Es gibt da mehrere Tarife. Es gibt, das ist Schöne bei dem Tarif, den ich mir ausgesucht habe, ich habe eine Skalierbarkeit drin. Wenn ich jetzt im Monat merke, ich komme an meine Traffic-Grenzen, dann kann ich sagen, okay, pump mir das mal hoch und skaliere mir das mal nach oben, ohne dass ich jetzt in eine Kostenfalle reinplumpse, weil der Anbieter ist relativ seriös, also nicht relativ, er ist seriös. Ich kenne den Betreiber persönlich und bei einer externen Lösung habe ich natürlich folgenden Vorteil. Ich habe eine optimale Backup-Lösung dadurch, wenn denen mal die Leitungen kaputt gehen sollten. Der hat mehrere Anbieter, wo er seine Highspeed-Zugänge herbezieht und er hat halt dementsprechend nochmal die Leitungen, die er bekommt, gebackupt sozusagen. Das heißt, bei so einer Telekom-Leitung, die man dann selbst zu Hause hat, wenn da die Leitung ausfällt, dann war es das. Dann hast du da halt ein Problem. Und
klar, dann schaue ich in die
Habt ihr nur ein Internet zu Hause?
Mehr kann man sich in Deutschland nicht leisten, mein Freund, weißt du.
Und da habe ich dann halt auch nicht die Problematiken, falls mir die Bude abfackelt oder mir der Keller unter Wasser steht oder irgendwelche Dinge passieren oder im schlimmsten Fall brennt es oben und unten steht der Keller unter Wasser, noch beides. Dann habe ich dementsprechend auch ein Offsite-Backup und meine Daten halt aus dem Haus nochmal gesichert.
Das ist der Grund, weshalb dass ja. ich die Lösung anstrebe, weil Backup zu Hause habe ich genug. Auch auf der Bank, also im Tresor quasi, habe ich das, aber ich möchte noch ein komplettes irgendwo weg haben. Und deshalb Serverlösung, ja. Und eben nicht über einen Cloud wie irgendwelche Dienste, die dann irgendwo in Amerika lagern, sondern da, wo ich weiß, wo es wohnt.
Und dann hast du auch noch das Problem, wenn du an deine großen Datenmengen möchtest und du möchtest sie schnell wieder vor Ort haben, hast du mit einem lokalen Dienstleister, der ist von mir 20 Kilometer entfernt. Und wenn ich meine Daten zu Hause brauche, dann fahre ich halt mit dem Auto hin, hole mir die Daten ab und habe meine Datenmengen auf einer Festplatte oder in diesem RAID-Turm, der da zum Einsatz kommt, und hole sie mir und muss sie nicht durch die Leitung lutschen.
Mist, ich muss 21 Kilometer. Nee.
Das ist dann halt auch noch der Vorteil, warum ich das halt so machen möchte. Und es sammelt sich dann ja auch dementsprechend eine Datenmenge an. Und wenn du hier einen totalen Datenverlust haben solltest, dann brauchst du halt ja auch den kompletten Datenbestand. Und zieh dir das mal aus einer S3-Cloud raus. Na dann mal gute Nacht.
Gut, also wir sind sehr gespannt, was du uns da dann zeigen. Oder erzählen wir es besser gesagt, ja. Tobi.
Genau. Und jetzt haben wir eben schon gesprochen von dem Backup der Kinderfotos und des Backups in den Staaten. Und sorry, bei Google ist es nach wie vor der Fall, dass man keine Ahnung hat. Selbst Google weiß es, glaube ich, nicht so hundertprozentig, wo die Daten gebackupt werden oder gespiegelt oder umverteilt, geload-balanced werden. Und da hat der Martin recherchiert, dass Google Foto jetzt volle Auflösung kann.
Genau, unter anderem. Picasa in dem Sinn gibt es ja nicht mehr, das ist ja Google Plus Foto mittlerweile. Und da kann man jetzt auch neu die Bilder in voller Qualität, also voller Auflösung hochladen. Nicht nur wie bis jetzt war es, glaube ich, irgendwie bei 2048 Pixel begrenzt. Also für alle, die schon länger darüber nachstudiert haben, vielleicht Flickr oder wie heißt das andere? 500 Pix.
500 Pix. Genau. Ja. Abzulösen oder zumindest alternativ zu backuppen, wie man so schön sagt, hierzulande, dann kann das durchaus mal einen Blick wert sein, seine Bilder ebenfalls auf Google zu kippen. Und ja, dann haben wir doch gleich den Übergang zu diesem SkyDrive Update 3.0, Herr Poughkeepsie.
Genau, ich gehe noch ganz kurz zurück. Ein kleines Detail ist, die volle Auflösung könnt ihr nur selber freischalten. Das ist nicht automatisch freigeschalten, hat aber den Hintergrund, wenn ihr Foto bei Google Foto, Google Plus Foto, blöder Namen, hochlädt, habt ihr die werden nicht euch angerechnet an den 5 GB freien Speicherplatz, den ihr da habt. Wenn ihr die volle Auflösung nehmt, wird euch das abgerechnet an den 5 GB kostenlosen Speicherplatz. Einfach so zur Info für alle, die jetzt gerade ihre ganze Library hochladen wollten. Dann müsst ihr dann zahlen für den Space bei Google.
Okay.
Gut, aber eben wie du schon gesagt hast, SkyDrive hat auch ein Update. Die App, zumindest auf iOS-Basis, sie wurde an iPhone 5 angepasst und am iPad Mini und kann jetzt direkt aus der Cloud die volle Auflösung der Bilder runterladen auf das iOS-Device. Ist sich für den einen oder anderen sicherlich noch von Vorteil, wenn er es auf dem iPad bearbeiten möchte, wenn er es auch da in der vollen Qualität hat. Also Microsoft kann schon länger die volle Größe. Da hat Google nachgezogen.
Okay, wie sieht es aus mit Metainformationen? Sprich, das Bild, das ich hochgeladen habe, kommt von Kamera XY, ist mit den und den Parametern angestellt oder gemacht worden, wie zeigt das SkyDrive an?
Das werde ich in den Shownotes nachreichen. Da aktuell mein iPhone im Flugmodus ist, kann ich das nicht sagen. Was es aber noch kann, ist, dass neu du auch Bilder, wenn du Bilder auswählst, kannst sagen, ich möchte das Bild in der App so und so öffnen, also quasi mit einer externen iOS-Bildbearbeitungsprogramm oder was auch immer bearbeiten, dass man es auch an andere Apps weiterreichen kann. Ja.
Das ist brauchbar auf jeden Fall. Oder weiterreichen an Instagram und so.
Hört mehr Geek Talk.
Dann haben wir noch, wenn wir gleich bei Apps sind, Dottin, du hast noch ein paar App-Tipps.
Ich habe App-Tipps, ja, und ich krieg gerade erzählt, dass wir minus 4 Grad haben hier auf dem Balkon, nur so am Rande, ne, damit ihr wisst, Respekt, was ich auf mich nehme. Der René sagt Respekt, top. Also, ich habe beim momentan sehr ponylastigen Breitbandradio, beziehungsweise Breitband von dradio.de mitbekommen, dass die Herrschaften vor geraumer Zeit, das ist wahrscheinlich mittlerweile 3 bis 4 Sendungen her, über das The Social Radio gesprochen haben. Und der Claim lautet, listen to Twitter mixed with your favorite music. Sprich, du lädst dir die App runter. Empfehlung für iOS. Bei Android ist es leider, ich befürchte, systembelastet, nicht ganz so sexy und fancy wie eben auf iOS, weil was du machen kannst, ist deinen Twitter-Account verlinken oder dich einloggen per OAuth etc. Und dann wird dir quasi in Echtzeit das vorgelesen, was die Leute da raustwittern, und die Musik, die du im Hintergrund hörst, wird ein bisschen zurückgefahren. Also das Level der Musik wird runtergesetzt und dann kommt eben vor allem auch wieder ein schönes Detail, wie ich finde, in der entsprechenden Landessprache vorgelesen, der Tweet. Das heißt, wenn ein Deutscher seinen Twitter-Account auf Englisch umgestellt hat, ist es fraglich, ob es eben dann auf Deutsch oder mit der deutschen Siri-Stimme erscheint oder eben auf Englisch. Und das ist einfach eine lustige Erfahrung oder eine lustige User Experience, kann man schon fast sagen. Ich habe das allererst ausprobiert bei einer Autofahrt, auch wieder nach Pforzheim. Und da habe ich keine Ahnung was gehört, aber es war elektronische Musik ohne viel Geblubber im Hintergrund und habe mir eben meine Tweets vorlesen lassen oder die Tweets, die ich da auf meinem Account abonniert habe. Es war lustig und dementsprechend die Empfehlung für The Social Radio.
Und der nächste Tipp?
Hui, da geht's schon direkt weiter. Den Link könnte ich ja auch mal öffnen. Via Johannes Kleske, da habe ich das allererste Mal gesehen in diesem Big Berlin. Und zwar Satellite, wie heißt es noch gleich? Satellite Eyes, genau. Das ist eine App, die läuft halt als Daemon im Hintergrund und macht eigentlich nichts anderes, als dir ein Hintergrundbild zu generieren. In meinem Fall habe ich es, glaube ich, aktiv auf diese Bing-Karte umgestellt. Von dem Ort, in dem du dich gerade befindest. Er zeigt nicht mehr und nicht weniger als ein Satellitenfoto an von der Region, in der du dich gerade befindest. Mittlerweile klappt das ja auch mit den ISPs ziemlich genau, dass eben der Landstrich grob angezeigt wird, wo du dich eben aufhältst. Und ja, jetzt habe ich hier eine schöne Karte von oben auf irgendwelche Häuschen im schönen Baden-Württemberg.
Bing oder OpenStreetMap kann man wählen.
Zum Beispiel, genau. Und Bing ist wahrscheinlich schon eher die Empfehlung. Das andere ist halt eine recht ja, vektorbasierte Karte, die man
da. Kommt drauf an, wo du dich befindest, genau.
So ist es.
Tobi, richtig. Kennst du die Möglichkeit? Kanntest du?
Nee, aber Social Radio, das kenne ich. Muss allerdings persönlich feststellen, dass manche Tweets oder manche Wörter doch etwas sehr
speziell,
speziell ausgesprochen werden. Also zu 90% funktioniert es ganz gut. Ich habe es dann mal relativ intensiv getestet, aber bei so manchen Wörtern kommt es doch sehr robotertechnisch rüber. Also da kommt es, ne?
Liegt allerdings nicht wahrscheinlich an der App, sondern eher an der Sprachintegration von iOS oder Android, oder?
Darüber müsste man nochmal genauer investigativ recherchieren. Kann ich dir jetzt nicht sagen. Hast du mich auf einen falschen Fuß erwischt, aber
auch einen falschen Fuß gibt es eigentlich nicht.
Doch, gibt einen rechten und einen linken. Ne?
Welcher ist der falsche?
Richtig, genau, das ist jetzt die Frage. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen macht es Spaß. Also kommt es relativ gut rüber, was da rauskommt, oder kommt sehr verständlich rüber, was da rauskommt.
Ja, und du wirst es ja beim mobilen Autofahren rausgefunden haben. Und ich bin, glaube ich, befürchte ich, schon wieder dran.
Mobiles Autofahren, gibt es auch ein stationäres Autofahren?
Bestimmt. Autoscooter im Kreis auf einer Fläche von A nach B.
Hast du zumindest den Vorteil, dass da das Wetter nicht passen muss, wenn es indoor ist?
Ein schöner Übergang. Der Martin wieder. Super. Genau, das ist das Intro für das Thema Wetter-Apps, weil ich habe das eigentlich weniger deshalb reingebastelt, weil ich über Forecast.io sprechen will, was bei MobiFlip die Tage mal empfohlen wurde, sondern ich wollte mal von euch hören, ob ihr A, dran seid an dem Thema mobiles, überhaupt Wetter, kann auch gerne mobil sein, oder ob das euch relativ egal ist und ihr einfach aus diesem Echtzeitfenster schaut und sagt, ah, heute packe ich mal den Regenmantel ein.
Sehe ich wirklich so aus? Ich habe für das Apps, ich habe ja sogar meine eigene Wetterstation, die NetAtmo.
Richtig. Ah, ja.
Das lokale Wetter habe ich ja zu Hause, aber du sprichst wie gesagt nicht das Wetter an, sondern mehr die Möglichkeit, wie das Ganze aufgebaut ist.
Ja, eben. Also vor allem dann das Wetter, das du aus dem Fenster siehst, dieses Echtleben-Fenster, das ist halt das Wetter gerade und dann gibt's ja vielleicht noch das Rätselraten bzw. das bunte drauf loswürfeln in Form von einem Forecast. Und Forecast.io ist eben eine Lösung, die vor allem wohl schick daherkommt, unter anderem auf einem mobilen Gerät. Explizit befürchte ich fast, dass es wieder um diese iOS-Gerätschaft geht. Und du kannst die App als Homescreen Shortcut oder wie nennt man es, Tobi, keine Ahnung, hinzufügen und hast dann eben eine sehr smarte HTML5 wahrscheinlich Variante von dieser Web-App und kannst da ein bisschen rumwürfeln, was in den nächsten Tagen so an Wetter zu erwarten ist.
Du hast einfach Internet in Form von einer App. Es sieht aus wie eine App, es ist, läuft schnell und flüssig alles.
Ja, ja.
Sieht wirklich aus wie eine App und es läuft vor allem auf dem iPhone, wie du gesagt hast. Es soll aber auch Android-Devices geben, wo es geht.
Ah, okay. na dann, danke sehr. Wenn mein guter Freund Gerno sagt, dass das was kann, dann heißt es was, weil der Gerno ist selber App-Entwickler und somit, erzählt er keinen Scheiß, sondern weiß, wovon er redet und ja, einfach mal angucken. Deshalb aber trotzdem nochmal die Frage angeschlossen, was nutzt ihr für Wetter-Apps oder gibt es da etwas, was euch nachhaltig begeistern konnte?
Doch, so viel. Wetter-Apps, die üblichen, Weather HD Pro oder wie das auch heißen mag, diese Standard-Popel-App in Anführungsstrichen, ja. Aber ich habe mich mit dem Thema Wettervorhersage so extrem nicht auseinandergesetzt. Also ich nutze auch wieder, Martin, dieses NetAtmo, weil man halt die lokale Geschichte relativ gut erfassen kann. Also die derzeitige Situation, wie ist jetzt gerade das Wetter lokal, das ist für mich relativ interessant oder die Temperatur, Luftfeuchtigkeit und so weiter. Aber sonst nehme ich da diese standardklassischen Wetter-Apps, die es da halt gibt.
Genau, vielleicht zu dem Gadget gibt es ein kleines Update. Seit 2-3 Tagen geht es nicht nur über die App auf Android und iOS, sondern jetzt kannst du auch über den Browser die Daten auslesen. Also die ganzen Dinge auch über den Browser.
Richtig, du hast ja auch diese Statistikfunktion, dass du auch rückblickend jahrelang oder auch jahrelang weiß ich jetzt gar nicht, ob das funktioniert, aber monatelang deine lokalen Wetter oder die Daten, die du erfasst hast, auswerten kannst. Das ist also für so Statistik-Junkies, wie ich es bin, eine relativ interessante Geschichte.
Auf jeden Fall.
Das ist so.
Die Luftqualität.
Diese klassische Wetterstation digital umgesetzt, das ist sehr interessant, also für mich persönlich. Das ist so der Geek-Faktor halt.
Ach, das hört sich für mich auch hervorragend an. Und ich freue mich da über Feedback.
Ja. Yeah.
Apropos Feedback. Tobi, du möchtest noch nach deinem Server, nach deiner Servergeschichte noch was anderes anteasern?
Tobi Leaks.
Ja, ich teasere hier. Ja, wer mich kennt, der weiß, dass ich total der Thunderbolt-Evangelist bin.
Nein, und, habe ich was verpasst?
Es gibt Dinge. Und ich darf vorbei sein.
Super. Und dass ich da so einige Thunderbolt-Geschichten am Start habe und ich sage mal einmal Thunderbolt, immer Thunderbolt, weil diese Schnittstelle enorme Vorteile mitbringt, performance-technisch etc. pp. Und es gibt ja schon so derzeit nur eine lieferbare Dockingstation, das ist die Matrox DS1. Die habe ich hier auch im Test und die ist relativ solide für das, was sie kann, aber auch von den Anschlüssen relativ limitiert. Das heißt, die ist, hat also zwei Thunderbolt-Anschlüsse, sie hat Ethernet und dementsprechend USB-Anschlüsse und halt auch die grafischen Anschlüsse. Also diese klassische Notebook-Situation, ein Kabel dran und ich habe meinen lokalen Arbeitsplatz wieder connected sozusagen. Das tut sie auch relativ gut und solide und hat auch einen relativ günstigen Anschaffungswiderstand, liegt bei 185 Euro derzeit, ist für ein Thunderbolt-Produkt fast schon günstig. Aber wie gesagt, auch relativ limitiert von Funktionsumfang her. Dann ist ja die Firma Belkin noch im Rennen. Die haben ja schon vor anderthalb Jahren angekündigt, dass da was kommen wird. Haben sich darauf geeinigt, dass eigentlich dieses Jahr im März was kommen soll. Letzte Telefonat mit Belkin hat mir gezeigt, dass das Ding angeblich auf dem Containerschiff steckt. Bin ich gespannt, wenn sie den Weg in mein Testlabor findet. Aber heute bin ich auf was gestoßen von der Firma Sonnet. Sonnet ist eigentlich ein High-End-Hersteller im Bereich Apple-Zubehörgeschichten. Machen also, haben ein relativ großes und breites Produktportfolio. Vom Mac Mini Server Arrangement Rack, was man dementsprechend hat, wo man Mac Minis in so einen Server Rack bauen kann und dann in so eine Server 19 Zoll Rack bauen kann, bis zu Thunderbolt Adapter, Ethernet oder Firewire Adapter etc. Und die haben jetzt ihr Produktportfolio extrem aufgebohrt mit einem, ich sag mal, ein High-End Thunderbolt Dock. Das kann man sich so vorstellen wie ein Mac Mini von der Grundbauform, also wie so ein alter Mac Mini, also wie ein relativ großer
Mac Mini.
Richtig, genau. Über das Design kann man streiten. Das Design finde ich jetzt nicht so prickelnd. Ich habe es halt leider im Moment nur auf Bildern gesehen, aber es ist auf dem Weg zu mir, das Produkt. Dann kann ich da Näheres zu sagen, auch über die Verarbeitungsqualität. Hat aber halt, wie gesagt, viele Funktionen. Das heißt, in der Standardausstattung wird das Produkt schon mit 4 USB 3.0 Ports geliefert. Ein eSATA-Port, sehr interessant. Man kann also dementsprechend eSATA-Festplatten dementsprechend funktional an einen Mac anschließen. Sehr interessant, wenn man so zwei Welten bedient, also die klassische PC-Welt und die Mac-Welt, und kann dann dementsprechend große Datenmengen transferieren über eSATA-Platten. Und das Ding hat ein DVD-Laufwerk in der Standardversion implementiert. Es gibt auch noch eine aufgebohrte Version, da kann man auch ein Blu-ray-Laufwerk auswählen als Option. Die klassischen Audio-In- und Out-Geschichten, VGA, Firewire und was hat er da noch? Man hat noch die Möglichkeit, auch eine weitere Festplatte einzubauen in das Gerät. Das heißt, klassisch kann man das Gerät noch optional mit einer 1TB bestellen und man kann noch in einem zweiten Slot eine weitere Platte einbauen. Also man hat quasi so eine High-End
Port Replicator, würde ich fast sagen, oder?
Ja, also. Mit viel Platten, mit viel Kapazität. Also man kann sich quasi aus seinem Standard Mac Mini mal jetzt mal so ganz platt ausgedrückt schon einen leistungsstarken Mac Mini basteln mit viel Power, mit viel Anschlüssen und mit viel Speicherplatz. Wobei ich finde, der Preis, wenn man sich so ein bisschen im Thunderbolt-Bereich bewegt, ist human. Die ersten Preise Standardausstattung liegt das Ding bei $400 in der Standardausstattung mit DVD-Laufwerk. Und dann kann man das natürlich noch hochbohren bis $550 mit verschiedenen Plattenkonfigurationen etc.
Jetzt muss ich mal ganz doof fragen, Tobi, was macht man denn, wenn eine Gerätschaft eben noch über keinen Thunderbolt-Port verfügt? Kann man dann...
Dann musst du was anderes kaufen.
Da hast du Pech gehabt.
Dann haben wir uns ein anderes Hobby angeschafft. Ha? Das heißt, ich kann es nicht zum Beispiel per Ethernet oder Gigabit-Port irgendwie dranhängen, sondern brauche wirklich halt dieses Thunderbolt.
Schön, dass immer mehr solche Dinge kommen. Also langsam scheint da ein bisschen...
Ja, Bewegung in den Markt zu kommen.
Naja, Sonnet hat einfach halt lange, lange Erfahrung im Mac-Bereich und die Zubehörprodukte sind einfach sehr hochwertig. Ich habe noch nie ein Produkt gehabt, was mich enttäuscht hat. Also vielleicht vom Design, okay, aber das ist eine Geschmackssache, weil ich muss fairerweise sagen, das Produkt sieht nicht gerade Apple-like aus, was sie sich dabei gedacht haben, dass okay.
Es kostet dafür $100 weniger, Tobi.
So kann man es positiv ausdrücken, Poughkeepsie. Wohl richtig.
Ja, das.
Und du kannst ja einen Serverschrank stellen. Ah nee, nicht ganz. Das Kabel ist ja nicht ganz so lang. Mist.
Macht wenig Sinn. Nein, aber die Bilder gefallen mir halt wirklich nicht. Die hätten wenigstens einen Silberfarbton nehmen können. Aber das ist ja nun absolut nicht homogen in die Mac-Welt passend, das Produkt.
Vielleicht gibt es ja noch die Tobi Edition.
Ja.
Silberner
Glanzfarbe. Okay, aber gefällt mir und so. Muss ich haben. Wir werden sehen, wir werden berichten, wenn das Ding technisch bei mir oder Hardware physikalisch bei mir eingetroffen ist.
Genau, auf die Tests bin ich gespannt. Gut, so wie ich sehe, in unseren Shownotes ist nichts mehr an Themen da. Oder habe ich was übersehen?
Nö, ich befürchte, das war's dann für heute. Aber reicht ja auch.
Ja, ich wollte gerade sagen, mir reicht es schon lange, aber das so vermessen bin ich ja nicht.
Oh, Tobi.
Da würde ich doch sagen, bedanken wir uns wieder mal bei unseren fleißigen, flatternden Hörern. Für alle, die uns über Facebook und über Twitter folgen, die ganzen Links gibt's auf www.geektalk.ch. Da könnt ihr anklicken, folgen, einkreisen, liken und was auch immer. Und ja, dann würde ich sagen, je nachdem, wenn ihr uns hört, morgens, mittags oder abends, wünschen wir euch doch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ha?
Tschüss. Magnetic Organization. Ich kann nicht sprechen heute Abend.
War gerade eben der Server komplett weg oder war nur ich das?
Es war komplett weg.
Du warst schuld. Nee, der Server ist weg. Und jetzt ist er schon wieder weg. Super.
Ja, ich hab's ausgemacht.
Ja, aber Skype ist noch...
Hört mehr Geek Talk.